In dieser Podcast-Episode soll es um die Wissenschaft zur perfekten Pre-Workout-Mahlzeit gehen. Was kann man essen, um im Training die maximale Leistung herauszuholen und welche Inhaltsstoffe helfen dabei, das Training noch weiter zu maximieren? Heute bin ich außerdem nicht alleine, sondern ich habe unser wandelndes, muskulöses, anaboles Lexikon, den Simon, dabei. Ich würde sagen, wir reden nicht länger um den heißen Brei, sondern steigen direkt ein nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Body. Und in meinen Augen ist die Pre-Workout-Mahlzeit mit die wichtigste Mahlzeit, die wir am Tag überhaupt nur zu uns nehmen können. Je nachdem, in welchen Ecken man sich im Internet bewegt, findet man hier die verschiedensten Aussagen. Die einen sagen, das Frühstück wäre das Wichtigste. Die nächsten sagen, man sollte auf gar keinen Fall frühstücken. Das sind vielleicht Themen für andere Podcast-Episoden. Aber aus meiner Erfahrung nach ist ganz klar die Pre-Workout-Mahlzeit die wichtigste Mahlzeit des Tages. Warum? Denn im Training selbst setzen wir unsere anabolen Reize, um zu progressieren, aber auch natürlich hypertrophe Reize auszulösen, Muskulatur aufzubauen. Und wir wollen selbstverständlich energiegeladen mit einem hohen Fokus in das Training selbst gehen, diese Zeit maximal nutzen, damit wir dann die restlichen 22 oder 23 Stunden des Tages gut Muskeln aufbauen und uns Richtung Traumfigur bewegen. Aus diesem Grund möchten wir heute ein bisschen tiefer einsteigen, was das Thema der optimalen Pre-Workout-Mahlzeit betrifft. Wir haben in der Vergangenheit schon oft darüber geredet, wie wir unsere Ernährung gestalten sollten, und darüber sprechen wir heute auch nochmal. Das ist nach wie vor das große Fundament, um die Trainingsleistung zu maximieren. Dennoch gibt es einige Wirkstoffe, die in der wissenschaftlichen Literatur sehr, sehr, sehr vielversprechend sind. Und aus diesem Grund bin ich heute auch nicht alleine, sondern ich habe den Simon Gödicke dabei, der uns heute ein bisschen in die Literatur mitnehmen wird, uns erklären wird, welche Dinge du vor dem Training nehmen kannst, um deine Leistung zu maximieren. In diesem Sinne, vielen Dank, Simon, dass du dir heute nochmal die Zeit nimmst und uns in die wissenschaftliche Literatur mitnimmst.
Ja, immer sehr gern, auf jeden Fall.
Simon, ich würde ganz gerne von oben einsteigen, dass wir dieses Thema nochmal von oben runterbrechen.
Ja.
Wenn wir jetzt mal aus der Helikopterperspektive uns das Training grundsätzlich anschauen, nur damit man sich klar wird, auf welche Parameter man hin optimieren kann. Was macht so grundsätzlich deiner Meinung nach ein gutes Training aus? Außer wenn man sagt, okay, ich bin fit. Aber auf welche Details sollte man achten und welche Dinge kann man eventuell verstärken, damit das Training wirklich optimal verläuft?
Na, ich denke, was du sagst, ich bin fit, das ist ja eigentlich das, was wir über verschiedene Mechanismen quasi erstmal herbeiführen wollen. Warum fühlen wir uns fit? Wie fühlen wir uns fit? Und da spielt natürlich die Nährstoffversorgung spielt eine erhebliche Rolle. Denn ich möchte natürlich so gut wie es geht versorgt mit Nährstoffen in mein Training gehen, um natürlich die bestmögliche Leistung zu zeigen, aber auch meinen Körper für eine optimale Regeneration nach dem Training vorzubereiten. Denn wenn wir uns vom Training nicht erholen, dann kann unser Körper natürlich auch nicht die Anpassungen machen, die es braucht, um im nächsten Training wiederum stärker zu sein. Also ich möchte mich im Training natürlich super fühlen, mental klar. Ich möchte eine gute Durchblutung haben, sodass meine Muskeln gut mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt sind, sich schön voll aufpumpen, sodass ich dann auch sozusagen den Reiz selber spüre. Und ich möchte natürlich die maximale Leistung zeigen können. Und dafür brauchen wir ja eigentlich drei große, wichtige Nährstoffe. Das Wichtigste von allen ist Wasser.
Ja.
Absolut, denn allein bereits eine Dehydrierung um nur 2%, und das ist bereits, also wenn wir Durst fühlen, sind wir bereits um 2% dehydriert. Bereits diese kleine Dehydrierung kann dazu führen, dass wir deutlich weniger Leistung im Krafttraining oder auch beim Ausdauersport zeigen können. Das heißt absolut die Wasserzufuhr, die Flüssigkeitszufuhr absolut kritisch. Ich würde da empfehlen, also generell, ihr kennt ja vielleicht mein YouTube-Video zur optimalen Flüssigkeitszufuhr. Wenn nicht, könnt ihr es ja nochmal gucken auf dem Quantum Leap-Kanal. Aber der Urin sollte zu jeder Tageszeit klar und hell sein. Ja? Dass er morgens vielleicht mal ein bisschen dunkler ist, ist normal. Aber ihr solltet immer so viel trinken, dass der Urin klar und hell ist. Und besonders vorm Training achtet darauf, dass ihr euren Körper ausreichend mit Flüssigkeit versorgt. Leichtere Personen würde ich sagen mindestens einen halben Liter. Ein bisschen schwerere Personen auch einen ganzen Liter in der letzten Stunde. vor dem Training. Ja, und das ist das absolut Wichtigste. Also selbst wenn ihr sagt, oh, ich will morgens um 5 trainieren und ich stehe erst um 4:30 auf und ich kann einfach nichts essen, sorgt dafür, dass ihr ausreichend trinkt. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Die zweite große Säule sind Kohlenhydrate und Proteine. Ja, wir möchten schnell verdauliche Kohlenhydrate haben. Zwar wird der Großteil unseres Energiebedarfs beim Krafttraining aus den Glykogenspeichern gedeckt. Also die Kohlenhydrate, die ihr in den letzten Tagen davor gegessen habt und die in den Muskeln noch eingelagert sind. Allerdings trägt auch der Blutzuckerspiegel, also das Plasma, die Plasmaglucose, erheblich zur Trainingsleistung bei. Also versorgt euren Körper ausreichend mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten. Ja, in den letzten 60 bis 90 Minuten vorher, sagt man so, ist die beste Zeit für die Pre-Workout-Mahlzeit. Je weiter sie vom Training wegliegt, desto langsamer verdaulich kann diese Mahlzeit sein. Je näher sie zum Training rückt, desto schneller verdaulich soll sie sein. Also in meinem Beispiel, ich esse meine Pre-Workout-Mahlzeit ungefähr eine Stunde vor dem Training und bei mir gibt es meistens einen Brei aus Reisflocken oder auch Maisgrieß, also Polenta. Das koche ich mir schön auf, dann wird das ein Brei und dazu gibt es Whey-Protein. Whey-Protein deshalb, weil es einfach ein sehr schnell verfügbares Eiweiß ist. Der Peak der Aminosäuren, also die höchste Aminosäurenkonzentration im Blut nach der Aufnahme von Whey-Protein, haben wir so ungefähr eine Stunde danach und das hält so ungefähr 4 Stunden an. Also so überlappt sich dann mit eurer Post-Workout-Mahlzeit, so dass ihr über das Training hinweg ausreichend mit Aminosäuren versorgt sind, die eure Muskelproteinsynthese stimulieren und natürlich dafür sorgen, dass der erhöhte Muskelproteinabbau, der erwiesenermaßen im Training stattfindet, weil ihr beansprucht eure Muskeln, ihr zerrt sie auseinander, ihr beansprucht sie einfach richtig hart, da findet ein erhöhter Muskelproteinabbau statt und um dem entgegenzuwirken und wie gesagt die Regeneration dessen zu fördern, ist es klug, sie gleichzeitig mit den nötigen Aminosäuren zu versorgen, um diese Schäden gleich wieder reparieren zu können. Also schnell verdauliche Kohlenhydrate, schnell verdauliches Eiweiß. Wenn ihr jetzt natürlich eure Pre-Workout-Mahlzeit 1,5 Stunden vor dem Training zu euch nehmt, dann kann es vielleicht auch ein Porridge mit Haferflocken sein, die vielleicht ein bisschen langsamer verdaulich sind oder vielleicht auch etwas, was ein bisschen mehr Fett enthält. Das verlangsamt die Verdauung zusätzlich. Beispielsweise macht euch einen Löffel Mandelmus oder Erdnussbutter oder sowas in eure Pre-Workout-Mahlzeit und je näher sie zum Training liegt, desto schneller verdaulich will ich sie haben, da eignen sich dann vielleicht Cornflakes mit einem etwas höheren Zuckeranteil, also zum Beispiel
unser beliebtes
Smacks die eigentlich jeder im Büro, fast jeder zu sich nimmt oder Schoko Krispies oder Frosties oder was auch immer. Ja.
Wie stehst du dazu bei den Kohlenhydraten? Ich bin in der Vergangenheit da über einige interessante Ansätze gestoßen, dass es sich lohnt, auf verschiedene Kohlenhydratquellen zu setzen, wie zum Beispiel einen Mix aus jetzt Cornflakes und dann zum Beispiel Obst, wie Bananen oder Erdbeeren, im Sinne von, dass die Energie über verschiedene Mechanismen aufgenommen werden kann. Wie stehst du dazu?
Ja, also man sollte das Ganze sicherlich nicht überinterpretieren. Also für den normalen Hobbyathleten, der muss da jetzt nicht so viele Gedanken reinpacken. Aber wir wissen aus dem Hochleistungsausdauersport, dass man definitiv Glucose, also die Kohlenhydrate, die letztendlich auch in Stärke enthalten sind, also größtenteils, also in Mais und Reis und Weizen und so weiter, das, was wir größtenteils beispielsweise in Cornflakes haben, dass wir davon ungefähr 60 Gramm pro Stunde aufnehmen können. Ne? Und wir können allerdings zusätzlich dazu, zu der Glucose, noch Fructose in unserem Darm aufnehmen. Und die Fructose ist ja auch ein Kohlenhydrat, welches wiederum zu unserer Energieproduktion verwendet werden kann. Nun ist es so, wenn ich bereits eine Kohlenhydratquelle habe, die Haushaltszucker enthält, also wie beispielsweise Smacks, die sind ja mit normalem Haushaltszucker gesüßt, oder Frosties, dieser Haushaltszucker besteht schon zu 50% aus Fructose. Ich kann natürlich dann auch noch Obst dazu nehmen. Obst, wie der Name schon sagt, Früchte, Fructose, enthält auch Fructose, aber Obst enthält nicht ausschließlich Fructose. Das ist ein großes Missverständnis, was viele haben. Also der Zucker in Obst besteht nicht ausschließlich aus Fructose. Bei jedem Obst ist es ein bisschen unterschiedlich. Im Mittel ist es aber auch, genau wie beim Haushaltszucker, 50-50 Glucose, Fructose. Und es ergibt natürlich Sinn für eine bessere Aufnahme, wenn wir viel Glucose mit ein bisschen Fructose sozusagen kombinieren, um eine noch effizientere Aufnahme im Magen-Darm-Trakt zu gewährleisten. Und das kommt vor allem dann ins Spiel, wenn wir sehr große Mengen zu uns nehmen. Ja, also wie gesagt, bei Hochleistungsausdauersportlern, was ja, also Tour de France wird, glaube ich, auch Essen auf Rädern genannt, weil die haben so einen hohen Energieverbrauch während des Rennens und die trinken ja immer diese Energiegele und da ist halt wirklich Glucose und Fructose drin kombiniert, weil es eben über verschiedene Mechanismen aufgenommen wird. Wenn ich jetzt vor dem Training meine 100 Gramm Cornflakes, Frosty Smacks, was auch immer esse, da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht davon profitieren, weil ich werde das über die nächsten anderthalb Stunden aufnehmen. Da bringt es mir jetzt nichts, wenn ich noch zusätzlich irgendwie mir löffelweise Fructose reinklatsche. Aber kann natürlich vor allem, was die Befriedigung des Essens angeht, durchaus Sinn ergeben, einfach ein bisschen Obst reinzumachen, weil es schmeckt ja auch gut. Ne? Und Obst enthält ja auch viel Flüssigkeit, was wie gesagt wichtig ist, ein paar Ballaststoffe und natürlich auch Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die eigentlich zu den meisten Zeitpunkten nicht verkehrt sind.
Yes. Also wenn ich jetzt mir Smacks mit Erdbeeren mache, dann habe ich im besten Falle einen kleinen Benefit davon, aber wenn ich die Erdbeeren weglasse, nicht wirklich einen Nachteil.
Richtig, genau so würde ich das auch
sagen. Also dass man auch hier nicht quasi, also lieber hier wieder 80-20-Prinzip, ein Pareto-Prinzip denken.
Also nicht überanalysieren.
Genau, und dann ich sage, ah, ich habe heute kein Obst mehr, jetzt ist mein Training
für nein.
Ich habe jetzt nur die zuckerhaltigen Cornflakes, die aber nachweislich gut für das Training
sind. Ja, absolut, absolut.
Alright, das ist ja die absolute Basis, das Fundament quasi für ein gutes Training.
Ja, eine Sache möchte ich zur Pre-Workout-Mahlzeit, also zum wirklichen Essen noch ansprechen. Was auch immer gut ist, ist auch ein bisschen Salz dazu noch. Und zwar, also zum Beispiel, wenn ich mir meinen Brei mache, da passt Salz super rein. Ja, also geschmacklich hebt es einfach den Geschmack noch mal ein bisschen. 1-2 Gramm, weil Salz sorgt dafür, dass wir die Flüssigkeit, die wir zu uns nehmen, weil wie gesagt, wir wollen ja ausreichend hydriert sein, einfach noch effektiver auch in die Zellen bringen, wo wir sie haben wollen. Ja, weil die Flüssigkeit wird über natriumabhängige Transporter in die Muskelzellen aufgenommen. Und das Salz sorgt einfach dafür, dass das ein bisschen effektiver ist. Und also ich merke zum Beispiel einen deutlichen Unterschied, wenn ich vor dem Training noch mal ein bisschen Salz zu mir genommen habe oder nicht. Einfach in meinem Pumpeffekt. Das machen ehrlich gesagt auch viele Sportler, Bodybuilder so.
Das kann ich auch bestätigen. Vor allem immer im Sommer, wenn ich super lean bin, unter 10% Körperanteil, ein bisschen Salz. Das Training.
Ja, gerade wenn du super lean bist, bist du ja auch anfällig für Krämpfe durch Dehydrierung.
Ja.
Und da kannst du noch so viel trinken, wie du willst. Die Muskelzellen sind einfach flach und ausgelaugt.
Ja.
Und da kann Salz wirklich Wunder wirken. Also generell auch, wenn ihr Krämpfe habt, greift nicht immer gleich zu Magnesium, weil Magnesium ist in den seltensten Fällen für Krämpfe verantwortlich, sondern trinkt einfach mal ein bisschen Salzwasser. Das hilft gegen Krämpfe. Es ist wirklich so, ja.
Super, super spannende Insights auf jeden Fall. Alright, das ist die Basis. Ne? Das sollte man versuchen, bestmöglich irgendwie umzusetzen. Das ist tausendmal besser, als nüchtern ins Training zu gehen.
Absolut.
Zum Beispiel. Sowohl für die Trainingsleistung selbst, als auch dann, um die Proteolyse niedrig zu halten, sprich den Abbau von Muskelprotein, damit wir uns auch im Nachhinein besser regenerieren können. Das ist die Basis. Jetzt bist du ja aber unser wissenschaftliches Supplement-Genie, unser Mad Scientist, wie du auch hier genannt wirst. Gibt es noch ein paar Dinge, die man über verschiedene Mechanismen, mit denen man arbeiten kann, wenn man diese Basis quasi hat und sagt, hey, ich möchte einen kleinen Boost haben?
Ja, absolut. Und ich meine, das Beliebteste dabei ist natürlich, wer kennt es nicht, das Koffein. Ne?
Ja.
Koffein, das am häufigsten konsumierte Stimulanz weltweit überhaupt, weil in den meisten Ländern gehört entweder Kaffee oder koffeinhaltiger Tee zu den beliebtesten Getränken. Und das nicht umsonst. Und auch Koffein vor dem Training hat nachweislich positive Effekte, einfach darauf, unsere Ermüdung des Alltags ein bisschen loszuwerden und auch die Trainingsleistung zu steigern. Die Trainingsleistung durch Koffein wird allerdings nur gesteigert, wenn wir wirklich sehr hohe Mengen zu uns haben.
Ja.
Und das ist in vielen Situationen einfach nicht praktikabel. Beispielsweise die meisten von uns sind einfach darauf angewiesen, nach der Arbeit abends trainieren zu gehen. Und wir wissen aber, wie essentiell wichtig unser Schlaf ist. Und der Schlaf ist also ein guter Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Wirklich, wenn man guten Schlaf kaufen könnte, wäre ich arm. Weil ich schlafe zwar nicht schlecht, aber die Gewissheit, gut zu schlafen, ist auf jeden Fall sehr viel wert. Denn nicht nur, was unsere mentale Regeneration angeht, ist Schlaf absolut Gold wert, sondern auch unsere körperliche Regeneration.
Vielleicht mal hier als Benchmark. Ich habe im Kopf die Zahl, was den Koffeingehalt angeht, um die körperliche Leistung zu maximieren, von zwischen 4 bis 6 Milligramm Koffein je Kilo am Körpergewicht.
Eigentlich sogar zwischen 3 und 9.
Das sind horrende Summen.
Und ja, also wenn ich jetzt beispielsweise, ich wiege, 95 Kilo, runden wir das mal auf 100. Das mal 9 sind 900 Milligramm Koffein.
Ach du Scheiße.
Das sind 10 große, starke Tassen Kaffee und das allein vor dem Training. Ja. Also nicht über den Tag verteilt. Gut, das würde ich auch schaffen. Also nicht, dass ich so viel Kaffee in der Regel trinken würde, aber allein vor dem Training müsste ich das zu mir nehmen und das ist natürlich überhaupt nicht alltagsgebräuchlich. Ja? Und wenn ich natürlich eine geringe Koffeinsensitivität habe, ja, dann reichen vielleicht auch 3 Milligramm pro Kilo. Aber wenn ich eine geringe Koffeinsensitivität habe, bedeutet das natürlich auch, dass ich davon natürlich auch noch deutlich wacher werde. Also wenn jemand wie ich, der so 3-4 Tassen Kaffee am Tag trinkt, wenn ich jetzt 3 Milligramm pro Kilogramm Koffein vorm Training zu mir nehme, roundabout 270 bis 300 Milligramm, das merke ich schon deutlich. Und wenn das eine Person zu sich nimmt, die normalerweise überhaupt kein Koffein trinkt, ja, die wird schon ordentlich zittrig werden. Ne? Und das wird natürlich auch den Schlaf in der folgenden Nacht beeinträchtigen. Und das ist nichts, was man jeden Tag machen sollte. Das ist was, was vielleicht Powerlifter oder Strongman mal vor einem Wettkampf machen können. Ne? Und da sollte man auf jeden Fall ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber sage ich mal, ein kleiner Kaffee vorm Training schadet den wenigsten und kann dabei helfen, ein bisschen Alltagsmüdigkeit loszuwerden. Nun ist es aber so, dass wir natürlich nicht immer Koffein haben wollen oder beispielsweise wie ich das mache. Ich nehme sehr gerne Pre-Workout-Booster zu mir, die allerdings kein Koffein enthalten und trinke einfach eine Tasse Kaffee dazu. Ja. Und manche Leute wollen halt auch überhaupt kein Koffein haben und das ist ehrlich gesagt sogar wahrscheinlich sogar noch der beste Ansatz, wenn man vor allem abends trainiert und die beste Regeneration für sich haben will. Und da kommen wir jetzt zu ein paar Stoffen, die unsere Trainingsleistung dann weiterhin verbessern können und das auch ohne Koffein.
Das ist natürlich besonders spannend, wie für Menschen wie mich. Nach wie vor versuche ich nicht mehr als eine Tasse Kaffee am Tag zu trinken und die im Grunde nicht mehr nach 11 Uhr oder 11:30 Uhr. Also ja. Ich habe ich trinke wieder ein bisschen Koffein, ich nehme wieder ein bisschen Koffein zu mir, aber selten mehr als 100 Milligramm. Wenn natürlich ich jetzt mein Training boosten müsste und ich bin jemand, der natürlich super anfällig ist, der einen sehr leichten Schlaf hat und Koffein beeinträchtigt meinen Schlaf sehr doll, wenn ich natürlich jetzt, gehen wir mal nicht von diesen höchsten Mengen aus, sondern von einer moderaten Menge von 400 Milligramm Koffein vor dem Training, damit ich wirklich einen Boost hätte, das wäre mein Endgegner.
Ja, absolut.
Dann, das funktioniert einmal, dann habe ich bestimmt ein gutes Training gehabt und von dort geht es dann nur noch bergab.
Richtig, weil du schläfst dann schlecht und dann ist der nächste Tag versaut. Und dann
versuche ich zu übertünchen.
Richtig, und das bringt einen halt, kann einen absolut in den Teufelskreis bringen.
Yes. Deswegen hattest du gesagt, beziehungsweise überraschenderweise damals, als wir uns kennengelernt haben, also du hast ja diese Meinung ja schon sehr lange, und ich hätte dich tatsächlich als jemand eingeschätzt, der Hardcore-Booster sehr gut findet.
Boah.
Und ich musste, also in vielen Gesprächen hat sich herausgestellt, dass du davon überhaupt gar kein Fan bist.
Also vielleicht müssen wir erstmal erklären, was Hardcore-Booster sind. Also Hardcore-Booster, das geht nochmal über Koffein hinaus. Ne? Also Hardcore-Booster enthalten dann auch noch weitere Stimulantien, die mittlerweile auch nicht mehr in der EU verkehrsfähig sind, aber es mal waren.
Das ist ja so ein großes Thema vor ein paar Jahren auch in Deutschland gewesen.
Genau,
das sind dann so diese Dinge, da ist ein Totenkopf drauf, damit wird geworben und das spricht natürlich eine bestimmte Zielgruppe an. Du hast dann diese Überbodybuilder, die kurz vorm Wettkampf stehen, in ihrer besten Form ever und dann das Zeug trinken, in den Videos schreien und dann damit assoziieren, dass das was ganz Tolles wäre.
Genau, und was da drin war, waren Substanzen, die von der Struktur her ähnlich sind wie Amphetamine und auch auf ähnliche Weise in unserem Gehirn wirken. Also einfach wahnsinnig viel Dopamin und Adrenalin ausschütten. Also Dopamin ist ja die Vorstufe von Adrenalin. Und das kann wirklich dafür, also ich musste diese berufsbedingt diese Produkte ausgiebig testen und ich habe es gehasst. Und ich habe sie vormittags genommen und ich konnte manchmal wirklich abends überhaupt nicht runterkommen. Den ganzen Tag hast du einen erhöhten Puls. Ja, damals habe ich noch so eine Fitness-Tracker-Uhr getragen, die deinen Puls misst und daraus eine Abschätzung über deinen Kalorienverbrauch ableitet. Was nicht funktioniert, by the way, ne, haben wir ja auch schon mal erklärt,
ja.
Oder nicht genau ist. Aber mein Puls war den ganzen Tag so erhöht, dass es mir anstatt 3000, 3500 Kalorien verbraucht an einem Tag, plötzlich 7.000 bis 8.000 angezeigt hat. Ja. Einfach weil mein Puls den ganzen Tag unter Vollspannung war,
ja.
Kalter Schweiß und abends nicht schlafen können, also nein, also Hardcore-Booster.
Das ist genau das Gegenteil.
Das Hemd. Das führt zwar vielleicht dazu, dass du im Training mega fokussiert bist und dich fühlst, als könntest du Bäume ausreißen. Mehr Kraft oder so hast du dadurch aber nicht. Aber was passiert ist, du hast halt eine mega schlechte Regeneration. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was du deinem langfristigen Trainingserfolg nur antun kannst. Also viele, gerade junge Leute, haben sehr viele dieser Hardcore-Booster genommen, weil sie dachten, boah, das ist voll geil, ich bin jetzt hier der King und so. Ich erzähle da immer eine Anekdote, dass ich auch schon mal im McFit Leute gesehen habe, die sind alle 20 Minuten zurück in die Umkleidekabine, waren dann total aufgedreht und haben dann einfach nachgeladen sozusagen, also nochmal eine Schippe draufgelegt, also nochmal einen Booster getrunken und haben sich dann da gefühlt, als wären sie die Größten. Dabei waren es irgendwelche 17-jährigen Hanseln, die dann in ihrem Tanktop rumgelaufen haben und hatten Spaghetti-Arme. Und
das Gruselige ist ja, das wiederholt sich ja. Die Geschichte wiederholt sich ja. In Amerika ist das ein riesengroßer Trend, extreme Booster mit extrem viel Stimulantien mit zusätzlich Monster zu konsumieren oder die fünffache Dosis zu nehmen und dann halt davon schreiende TikToks im Internet hochzuladen. Und entweder wir sind alt geworden oder das hat völliger Blödsinn oder beides.
Ja, also ja, das ist halt wahrscheinlich deren, ja,
Unwissenheit
und ich meine, wir alle waren ja mal jung und wenig reif in unseren Gedankengängen und haben vielleicht auch Dinge gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder Dinge gemacht, um zu rebellieren,
ja.
Und Aufmerksamkeit, wie gesagt, zu bekommen oder Sachen auszuprobieren. Aber das ist halt einfach auch wahnsinnig schädlich für den Körper und auch wenn man davon nicht... Also, man kann davon direkt umfallen, ja, sicherlich, wenn man irgendwie einen Herzkasper kriegt oder so und vielleicht irgendwie eine unentdeckte Vorerkrankung am Herzen hat. Es gab da auch schon Todesfälle, aber langfristig ist das einfach Raubbau am Körper und
ja.
Hat in einem progressiven Training oder in einem sinnvollen Training einfach überhaupt nichts zu suchen. Also ein bisschen Koffein, klar, auf jeden Fall. Aber jetzt irgendwie fünf verschiedene Stimulantien miteinander zu kombinieren, wovon drei nicht verkehrsfähig sind und auf der Dopingliste stehen, davon würde ich absolut absehen, ja.
Ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen schönen Kontrast, weil ja auch das jetzt folgende unter die Klassifizierung eines Pre-Workout-Boosters fällt. Aber hier wird ja schon sehr schnell klar, auf der obersten Metaebene,
ja.
Booster ist nicht gleich Booster.
Absolut.
Und wir haben jetzt die erste Unterteilung, die du schon angesprochen hast, in einen Booster mit Stimulantien. Gründe, warum das wahrscheinlich nicht so das Beste ist, haben wir jetzt ausgiebig besprochen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, zu meinem positiven Überraschen, sind wir auf derselben Wellenlänge und bevorzugen hier eher Dinge, beziehungsweise einen Booster, der komplett frei von Stimulantien ist.
Genau.
Jetzt hatten wir in der Vergangenheit das Volume auch bei uns in der Produktlinie gehabt. Das Ganze haben wir uns angeguckt und gemeinsam überarbeitet. Bevor wir vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, welche die Mechanismen sind und über welche Wirkstoffe man hier auf natürliche Art und Weise das Training tatsächlich pushen kann. Was ist denn so dein größter Kritikpunkt, was du an den, also mal abgesehen davon von diesen Hardcore-Boostern, du redest häufig vom Schrotflintenprinzip,
genau.
Was das Thema Booster angeht. Und vielleicht holst du uns mal hier ein bisschen ab, was du auch mir immer sagst, wenn du dir so den Großteil der Produkte auf dem Markt anguckst,
ja.
Beziehungsweise wo es hier einfach viel Optimierungspotenzial gibt.
Also wir haben im Prinzip auf dem Markt zwei Extreme. Das eine ist, das, wie du ansprichst, Schrotflintenprinzip. Bedeutet, ich als Hersteller setze ganz viele verschiedene Stoffe ein, in geringen Dosierungen oder in, ja, relativ geringen Dosierungen, einfach damit eine möglichst lange Zutatenliste auf dem Label steht und der Kunde denkt, boah, da krass, da ist so viel drin, das muss ja wirken. Aber alles ist nicht, also ist nicht aufeinander abgestimmt, zum einen. Und zum anderen ist es in so geringen Dosierungen enthalten, dass jeder einzelne Wirkstoff nicht viel bringen kann. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt nur ein paar Milligramm von dem und ein paar Milligramm von dem drin habe, bräuchte aber eine Dosierung, die ums 10-fache höher ist, um einen Effekt zu erzielen, ja, dann habe ich im Endeffekt nichts bei gekonnt. Ne? Und Schrotflintenprinzip deshalb, weil eine Schrotflinte ja, enthält ja ganz viele kleine Kugeln, die, wo man sagt, ja, irgendwas wird schon treffen, aber nichts ist zielgenau. Und genauso sind halt diese Booster. Irgendwas davon wird schon irgendwie wirken, aber nichts davon ist wirklich durchdacht und abgezielt genau abgestimmt. Und das zweite Extrem ist, ich habe vielleicht ein bisschen weniger Inhaltsstoffe drin, aber von einigen besonders viel. Also zum Beispiel Citrullin ist ein ganz bekanntes Beispiel.
Ja.
Ich mache 12 Gramm Citrullin rein, weil das ist es mehr als jeder andere Hersteller drin hat. Aber da ich von 12 Gramm Citrullin ein wahnsinniges Magenbrennen bekommen kann, das überhaupt nicht gut für meine Verdauung ist im Endeffekt und der Körper noch nicht mal so viel überhaupt aufnehmen kann, darüber wird dann überhaupt nicht nachgedacht. Also wir müssen natürlich, genau wie wir das bei schon bei den Kohlenhydraten angesprochen haben, die Nährstoffe werden über Transporter im Darm in das Blut aufgenommen. Und diese Transporter sind nicht unzählig. Und die Anzahl der Transporter limitiert natürlich, wie viel dieses Nährstoffs ich pro Zeiteinheit in das Blut überhaupt aufnehmen kann. Und erst wenn es im Blut ist, kann es sich im Körper verteilen und überhaupt an den Zielort gelangen. Wenn ich jetzt aber 12 Gramm Citrullin in den Booster mache, das kann vielleicht jemand aufnehmen, der 130 Kilo durchtrainiert wiegt und einen Magen-Darm-Trakt hat, der wahrscheinlich doppelt so groß ist wie bei den meisten anderen Menschen. Allerdings ist das ja überhaupt nicht sinnvoll für den Großteil der Bevölkerung oder für den Großteil der Konsumenten. Das heißt, ich sollte vom Citrullin im Idealfall so viel einsetzen, wie die meisten Leute aufnehmen können, also schon da an die Grenze gehen und dann versuchen, mehr aus dem Citrullin oder aus dem Wirkstoff, also Citrullin ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, mehr rauszuholen. Das heißt, es länger im Blut aufrecht zu erhalten, das heißt den Abbau hemmen, weil die Leber baut Nährstoffe in unserem Blut ab, das ist ganz normal, den Abbau hemmen und die Umwandlung zu den Stoffen, die wir downstream-mäßig im Körper brauchen, zu fördern. Das heißt, so eine Art Trichter zu erschaffen. Es wirkt länger, dadurch ist eine höhere Konzentration im Blut und wird dann zielgerichtet auf einen sozusagen Metaboliten angesetzt, sodass ich diesen Metaboliten fördere, der dann wiederum seinen Effekt hat. Und da sind wir auch schon beim Citrullin, ist ein gutes Beispiel. Ich möchte, also wir haben Citrullin, ist in den meisten Fällen können die Leute so ungefähr 5, 6, 7 Gramm ganz gut aufnehmen auf einmal. Citrullin muss aber, bevor es wirkt, erst in L-Arginin umgewandelt werden. Und Arginin wiederum in Stickstoffmonoxid. Und erst dieses Stickstoffmonoxid, abgekürzt NO, deswegen heißen Pump-Booster auch NO-Booster beispielsweise, erst dieses Stickstoffmonoxid sorgt dafür, dass die Epithelzellen der Arterien, also der Blutgefäße, sich schlaffen, also dass die Feinmuskelgefäße sich entspannen in den Arterien. Dadurch werden die Blutgefäße weiter und dadurch kann mehr Blut hindurchfließen. Und dadurch wird der Blutfluss angeregt, der Blutdruck etwas gesenkt, weil durch einen weiteren Schlauch kann natürlich das gleiche Wasser langsamer fließen als durch einen engeren Schlauch oder mit einem geringeren Druck und der Pump-Effekt gefördert werden. So, jetzt habe ich aber 5, 6, 7 Gramm Citrullin drin, will aber noch mehr Pump haben. Was mache ich? Ich setze zusätzlich beispielsweise L-Arginin ein. Warum setze ich nicht gleich L-Arginin ein, sondern gleich Citrullin? Liegt daran, dass L-Arginin ein bisschen schlechter aufgenommen werden kann und ein bisschen schneller in der Leber abgebaut wird. Das heißt, Studien haben gezeigt, wenn ich Citrullin aufnehme, steigt der Argininspiegel stärker, als wenn ich Arginin aufnehme. Wenn ich aber mit Citrullin schon an meiner Kapazitätsgrenze bin, was die Aufnahme angeht, kann ich natürlich versuchen, durch zusätzliches Arginin den Argininspiegel im Blut noch ein bisschen in die Höhe zu treiben, um dann mehr Stickstoffmonoxid trichtermäßig produzieren zu können. Es würde jetzt allerdings nichts bringen, dazu noch eine Vorstufe von Stickstoffmonoxid einzusetzen, die dann wiederum erst in Citrullin umgewandelt werden muss, dann wieder in Arginin und dann in Stickstoffmonoxid. Das wäre beispielsweise das L-Ornithin, was in der alten Volume-Formel enthalten war. Mhm. Das war meiner Meinung nach redundant, weil ich habe dann drei Nährstoffe, die alle den gleichen Zweck erfüllen und alle ein bisschen, alle aufeinander aufbauen. Das heißt, Ornithin müsste erst in Citrullin, Citrullin in Arginin, Arginin in Stickstoffmonoxid. Und es gibt halt für Ornithin in Kombination mit Citrullin und Arginin überhaupt keine Evidenz, dass es noch einen Mehrwert bildet. Das heißt, ich habe es aus dem alten Volume, was ja nicht von mir kam, was ihr noch entwickelt hattet ohne mich, einfach rausgenommen und gesagt, okay, dafür setze ich zwei andere Inhaltsstoffe rein, die dafür sorgen, dass Arginin länger im Blut wirkt, weil es einfach weniger stark abgebaut wird und stärker noch fokussierter in Stickstoffmonoxid umgewandelt wird. Ja? Und da kommen wir zu L-Norvalin, der Aminosäure, und dem Pinienrindenextrakt. L-Norvalin sorgt dafür, dass das Arginin, dass das Enzym, welches Arginin in der Leber abbaut, etwas gehemmt wird. Das heißt, ich kann mehr aus dem, das Arginin bleibt länger sozusagen in hoher Konzentration im Blut enthalten und wird dann allerdings nicht abgebaut, sondern stärker in Stickstoffmonoxid umgewandelt, weil durch den Pinienrindenextrakt fördere ich die Aktivität des Enzyms, welches Arginin in Stickstoffmonoxid konvertiert. Das heißt, ich habe da eine perfekte Synergie geschaffen. Ich habe das meiste aus meinem Citrullin rausgeholt, indem ich Stoffe einsetze, die rundherum um dieses L-Citrullin und um das Arginin sozusagen die Rahmenbedingungen für eine optimale Wirkungsweise fördern. Genau. Da haben wir jetzt den Pump-Effekt besprochen. Der Pump-Effekt entsteht im Training, wenn ich Muskeln kontrahiere, weil durch die Muskelkontraktion werden Metabolite produziert, Laktat beispielsweise oder auch Phosphate. Und um diese Metabolite abzutransportieren, wird der Muskel erstmal stärker durchblutet. Der wird auch stärker durchblutet, weil ich mehr Sauerstoff in den Muskeln brauche, weil ich brauche Sauerstoff, um Energie zu produzieren in den Muskeln, ganz klar. Und ich brauche auch Nährstoffe, die auch über das Blut kommen. Da sind wir wieder bei den Kohlenhydraten und bei den Proteinen. Das heißt, auch ohne Citrullin, Arginin und den ganzen anderen Kram, den ich gerade angesprochen habe, muss der Muskel im Training besser durchblutet werden. Ihr werdet das vielleicht alle kennen. Ihr kriegt beim Training, ganz egal, ob ihr einen Citrullin oder einen Pump-Booster oder irgendwas eingenommen habt, einfach einen besseren Pumpeffekt. So, und wenn ich jetzt aber zusätzlich Citrullin einsetze, dann, oder einen Pump-Booster, wie gesagt, dann wird dieser Effekt gefördert, einfach dadurch, dass die Blutgefäße erweitert werden. Ja, und dann passiert Folgendes. Wenn ich mehr Wasser und Blut sozusagen in die Muskelzellen transportiere, schwellen diese an. Und wenn die Muskelzellen anschwellen, drücken sie quasi auf die Venen, die dafür sorgen würden, dass das Blut zurück aus den Muskeln zum Herzen, also das verbrauchte Blut zurück zum Herzen transportiert wird und wieder abfließen kann. Und wenn ich diese Venen zusammendrücke, ja, also ich drücke sie nicht komplett ab, aber zusammendrücke, dann wird mehr Blut in den Muskel fließen, als es abfließen kann. Und dadurch wird der Pump-Effekt, der Pump-Effekt nochmal deutlich gefördert durch Sachen wie Citrullin und Arginin. Und dadurch kommt dieses schöne, pralle Gefühl zustande. Hat das jetzt nur den Effekt, dass ich mich schön prall und voll fühle und im Spiegel, im Training 10 Kilo schwerer aussehe, als ich eigentlich bin und das quasi auch eine schöne Vorschau dessen ist, wie ich aussehen kann, wenn ich ein paar mehr Muskeln aufgebaut habe? Nein. Also da ist die Studienlage sich noch nicht ganz einig, aber der Pump-Effekt oder das Anschwellen der Zellen beim Training kann oder ist sehr wahrscheinlich ein Mechanismus, der dafür mitverantwortlich ist, dass ein Trainingsreiz ausgeübt wird. Das heißt, allein dieses Dehnen der Zellen von innen heraus, das Anschwellen, sorgt dafür, dass die Faszien gestretched werden, dass die Myosin, die passiven Strukturen der Muskelzellen gedehnt werden und das wiederum kann die Muskelproteinsynthese wahrscheinlich auslösen. Der wichtigste Effekt immer noch ist die mechanische Spannung, also ohne mechanische Spannung kein Muskelwachstum, aber auch die verbesserte Durchblutung kann ein Faktor sein, der den Muskelaufbau nochmal verbessert. Eher ein untergeordneter Faktor, so ehrlich muss man sein, aber kann auf jeden Fall das Ganze nochmal um ein paar Prozente steigern.
Sehr schön. Also, aber wir haben ja trotzdem, nichtsdestotrotz, den gewissen Vorschau-Effekt,
der ja, absolut. Ja
natürlich ebenso, zumindest für das mentale Spiel, mit reinspielt in die gesamte Gleichung. Ich sehe mich im Spiegel, ich bin zufrieden mit dem, was ich sehe. Das motiviert mich, noch mehr härter drauf zu gehen und das nächste Woche wieder zu machen. Und das ist dann häufig im Gegensatz zu vielen Hardcore-Boostern eben nicht eine Abwärtsspirale, sondern kann eine mentale Aufwärtsspirale
sein. Absolut, vor allem für die Motivation. Und ich verweise da immer sehr gern auf Arnold Schwarzenegger aus seinem ersten Film, in dem er mitgespielt hat. Das war eine Dokumentation über ihn selbst, beziehungsweise über die Bodybuilding-Szene damals, 1974, Pumping Iron. Jeder eingefleischte Bodybuilder hat schon mal Pumping Iron gesehen. Und da gibt es eine Szene, wo Arnold darüber redet, dass der Pump das schönste Gefühl ist, was man überhaupt haben kann. Vergleicht das mit einem Orgasmus beim Sex und sagt, das ist doch das Tollste, was es gibt. Ich trainiere, ich kriege dieses Gefühl beim Training und ich kriege es dann auch zu Hause nach dem Training, wenn ich dann ja, im Schlafzimmer bin, sozusagen. Ja.
Wusstest du aber, dass es eine geskriptete Doku ist?
Das wusste ich, aber trotzdem ist es eine sehr schöne Szene, die das verdeutlicht. Denn jeder, der schon mal so einen richtig guten Pumpeffekt hatte, der weiß, dass es sich einfach super gut anfühlt.
Ja. Lustige Side-Story zu Pumping Iron. Als ich damals meine Schulter-Eckgelenksprengung hatte und im Krankenhaus lag, habe ich auf meinem Laptop das allererste Mal Pumping Iron gesehen. Und da gibt es diese Szene, da gehen sie den Berg hoch und da geht es darum, der Löwe, der auf dem Berg ist, dass er nicht mehr hungrig ist. Oder der Wolf, der schon an der Spitze ist. Und dann machen sie diese Posing-Routine, wo dann die Sonne untergeht. Und da habe ich tatsächlich geweint, weil ich es so schön fand. Ja. Und damals dachte ich, ich kann nie wieder trainieren. Gut, damals war mir nicht klar, wie sehr die Jungs auch schon mit Anabolika voll waren, dass ich zumindest auf natürliche Weise niemals dahin kommen werde. Aber das war so schön, so ästhetisch und ich habe mir einfach nur gewünscht, irgendwann wieder gesund zu sein und trainieren zu können.
Naja, aber wenn du natürlich deinen Pump-Effekt maximierst, dann kannst du schon mal etwas näher rankommen, weil
die Hoffnung stirbt zuletzt.
Deine Muskeln praller sind.
Ja.
Zwar kommst du vielleicht nur für eine halbe Stunde etwas näher ran, aber wenn deine Muskeln praller sind und du natürlich dann voller und runder aussiehst, oder zumindest fühlst du dich dann näher dran.
Absolut. Heute, fast 10 Jahre später, bin ich im Krafttraining auf jeden Fall treu geblieben. Also irgendwas muss dran sein. Okay, wir haben jetzt über den Mechanismus des Pumpeffektes geredet. Das ist ja aber nicht der einzige.
Genau, wir können natürlich noch ein paar andere Sachen machen, um unser Gefühl des Fitseins, wie wir es eingangs auch besprochen haben, im Training zu fördern. Und als nächstes kommt da eine Aminosäure ins Spiel, die einen sehr großen Einfluss auf unseren gesamten Stoffwechsel hat. Und das ist das L-Tyrosin. L-Tyrosin, nur mal so als Hintergrund, ist das Grundgerüst für die Schilddrüsenhormone. Das heißt, ohne L-Tyrosin könnten wir keinen T3 und T4 aufbauen. Und T3 und T4, die Schilddrüsenhormone, sind maßgeblich an der Regulation unseres Stoffwechsels beteiligt. Wenn ich eine Unterfunktion der Schilddrüsenhormone habe, das heißt zu wenig, dann ist mein Stoffwechsel langsamer. Wenn ich eine normale Funktion habe, dann ist er so schnell, wie er eigentlich sein sollte. Tyrosinmangel ist extrem selten und so gut wie nie der Auslöser einer Schilddrüsenunterfunktion, aber einfach nur mal, um zu verdeutlichen, wie wichtig L-Tyrosin für unseren Stoffwechsel ist. Die zweite Sache ist allerdings, und das ist ein bisschen relevanter für letztendlich auch unser Wohlbefinden, ist, dass L-Tyrosin die Vorstufe von Dopamin darstellt. Dopamin ist das Hormon, das Glückshormon nennt man das auch, weil man sich dann einfach glücklicher und energiegeladener fühlt. Und Dopamin wiederum ist eine Vorstufe von Adrenalin und Noradrenalin, die zwei Hormone aus der Nebenniere, die sozusagen unseren Fight-or-Flight-Modus bestimmen. Ja, also Adrenalin und Noradrenalin sorgen auch dafür, dass mehr Energie in unseren Zellen bereitgestellt wird, ja, auch unseren Fettzellen beispielsweise auch, dass mehr Fett aus den Zellen freigesetzt wird und wir dann mehr Energie auch noch haben, die wir sozusagen rauspowern können. Und Adrenalin und Noradrenalin werden normalerweise, also unter normalen Umständen, dann ausgeschüttet, wenn wir naja, evolutionär bedingt beispielsweise vom Säbelzahntiger wegrennen müssen. Ja. Ne? Weil wird dann ausgeschüttet, Adrenalin, Noradrenalin, um halt wirklich die maximale Energiebereitstellung zu fördern. Oder wenn wir uns erschrecken, wenn uns jemand erschreckt, dann sind wir ganz kurz, für eine ganz kurze Zeit so richtig energiegeladen, ja, bis wir überhaupt merken, okay, es ist keine Gefahr. Aber im ersten Moment denkt ja unser Körper, oh, es ist eine Gefahr, ich muss jetzt ganz viel Energie bereitstellen können. Ich schütte Adrenalin und Noradrenalin aus. Und genau dafür ist Dopamin die Vorstufe und wie gesagt Tyrosin die Vorstufe von Dopamin wiederum. Und Studien haben beobachtet, dass die Einnahme von L-Tyrosin vor dem Training die körperliche Leistungsfähigkeit steigern kann. Und das besonders in stressigen Situationen. Ja, man stellt sich vor, man hat einen stressigen, langen Arbeitstag, man hat eigentlich überhaupt keine Lust, so richtig ins Gym zu gehen. Aber der innere Schweinehund, dem will man dann doch nicht die Oberhand geben, also geht man dann trotzdem 2 Gramm L-Tyrosin rein und man wird sich wahrscheinlich deutlich motivierter fühlen, weil man einfach mehr Energie hat, den Stress so ein bisschen los wird und das alles auch schon ohne Koffein. Man braucht dafür kein Koffein. Also Tyrosin laut den Studien fördert die Wachsamkeit und die Aufmerksamkeit, ohne dabei aber stimulierend zu wirken wie Koffein. Also Koffein fördert auch die Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, wirkt allerdings so stimulierend, dass ich auch nach dem Training dann immer noch nicht zur Ruhe komme. L-Tyrosin ist da milder, aber nicht weniger effektiv. Zusätzlich dazu kann man natürlich auch noch ein bisschen was anderes machen. Wir haben da beispielsweise noch einen Rhodiola-Rosea-Extrakt, der Rosavine enthält. Der hat ähnliche Effekte, gerade auch unter Stressbedingungen, weil es adaptogen wirkt. Adaptogene sind Stoffe, die unserem Körper dabei helfen, besser mit Stress umzugehen. Die meisten Adaptogene, wie beispielsweise Ashwagandha, was bisher immer im Volume enthalten war, die wirken erst nach langfristiger Einnahme. Das heißt, Ashwagandha muss ich schon 4 bis 6 Wochen mindestens nehmen, um den vollen Effekt zu haben. Allerdings, manche Adaptogene wirken auch deutlich schneller. Und bei Ashwagandha wäre es beispielsweise so, das müsste ich auch täglich nehmen. Rhodiola reicht die einmalige Einnahme, um die körperliche Leistungsfähigkeit dadurch auch zu steigern. Ja? So viel zur Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. Dann kann ich natürlich noch Dinge machen, die dafür sorgen, dass ich mich einfach ein bisschen besser fokussieren und konzentrieren kann. Da reden wir dann nicht mehr über Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin, sondern um unsere Neurotransmitter im Gehirn, vor allem das Acetylcholin. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter im Gehirn, der dafür sorgt, dass wir uns viel besser konzentrieren und fokussieren können. Und man kann Stoffe über die Nahrung aufnehmen, beispielsweise Cholin ist ein gutes Beispiel, das haben wir ja beispielsweise im Solid Multi drin, welches auch in hohem Maße beispielsweise in Eiern enthalten ist. Cholin ist Spender für Acetylcholin, wie ja der Name schon sagt, also es muss dann acetyliert werden und kann dann dafür sorgen, dass unsere mentale Leistungsfähigkeit davon profitiert. Nun kann ich das aber allerdings auch kurzfristig anregen durch bestimmte Formen von Cholin. Und eine davon ist das Dimethylaminoethanol, DMAE abgekürzt. Die Abkürzung klingt so ähnlich wie DMAA. Und das wäre eins dieser vorhin angesprochenen Amphetamin-ähnlichen Stimulantien. Darf man allerdings nicht verwechseln. Das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge. Wir reden jetzt hier von DMAE, Dimethylaminoethanol. Ist auch ein Stoff, der in manchen Lebensmitteln in ganz geringem Maße vorkommt. Allerdings nicht so signifikant, dass wir davon Effekt spüren könnten. Wenn wir ihn allerdings in Isolation einsetzen, dann erhöht sich unser Acetylcholinspiegel im Gehirn und wir können uns einfach besser konzentrieren und fokussieren, was im Training natürlich super ist. Wir wollen uns von unserer Umgebung abschotten. Wir wollen jetzt nicht gucken, oh Gott, der Typ da drüben an den Bizeps-Curls, der macht das alles total falsch und ich würde am liebsten hingehen, ihm die Hantel aus der Hand reißen. Darauf wollen wir uns nicht fokussieren, sondern auf uns selbst, auf unser eigenes Training, auf unseren eigenen Muskel und um unser Training auch von der mentalen Ebene möglichst maximal gestalten zu können und vor allem die Qualität der Bewegung verbessern zu können. Weil wir bewegen ja im Training nicht einfach nur Gewicht. Wir nutzen ja das Gewicht eigentlich nur als Mittel zum Zweck, um unsere Muskeln zu kontrahieren. Und ich möchte meine Muskeln natürlich fokussiert kontrahieren und nicht einfach nur von A nach B bewegen. Ja? Und um dieses Acetylcholin noch länger aufrechtzuerhalten, können wir auch noch gewisse Stoffe einsetzen. Beispielsweise bietet sich da ein Kräuterextrakt an, der Bärlapp-Extrakt. Der enthält bestimmte Stoffe, die dafür sorgen, dass das Acetylcholin im Gehirn etwas langsamer abgebaut wird und somit eine höhere Konzentration erreicht werden kann und auch etwas länger wirken kann. Ja. Und das wären so Mechanismen, die man machen kann, um auch ohne Koffein, ohne Stimulantien die Fitness oder das Gefühl der Fitheit im Training zu steigern, ohne davon nach dem Training noch irgendwelche negativen Beeinträchtigungen der Regeneration zu erleiden.
Wow. Danke.
Na klar.
Du hörst, da steckt eine ganze Menge hinter. All dies vereinen wir in dem neuen Volume. Das ist aber der wahre Grund gewesen, warum das Volume jetzt im Grunde seit einem halben Jahr nicht mehr erhältlich war und wir seit dem Jahreswechsel eigentlich an der neuen Formel getüftet haben, um all diese Dinge, die du jetzt mal so locker aus dem Handgelenk mit uns hier geteilt hast, tatsächlich in ein brauchbares, lecker konsumierbares Produkt, in ein Produkt zu vereinen, den neuen Volume. Das neue Volume wird endlich, ich nutze es schon seit einigen Monaten zu Testzwecken, wir hatten mehrere Iterationen, die ich dankbar aufgebraucht habe. Heute Morgen bin ich auch wieder mit dem Volume erstmals wieder ins Training gestartet. Ich liebe es. Es gibt aber noch eine neue, abgesehen davon, dass es dieses Wochenende wieder erhältlich sein wird. Und zwar gab es einen Punkt, der uns alle zur Verwirrung gebracht hat. Das ist die Frage nach den Kalorien. Wie viel Kalorien hat denn so ein Ding? Und vor allem, ganz wichtig, warum haben wir in Zukunft keine Kalorienangaben mehr beim Volume und empfehlen im Grunde all unseren Leserinnen und Lesern bzw. allen Challengern, Dinge wie das Volume nicht mit in die Energiebilanz mit einzubeziehen?
Ja, also das Volume enthält im Prinzip nur Aminosäuren, Pflanzenextrakte, ja, und dann natürlich noch Aroma, Süßstoffe und so weiter. Davon könnten allerhöchstens die Aminosäuren gewisse Mengen an Kalorien liefern. Und ist es allerdings so, dass ich diese Aminosäuren nicht einfach als Protein tracken kann. Warum nicht? Weil vollständiges Nahrungseiweiß, Protein, ist eigentlich nur eine Mischkalkulation aus den Kaloriengehalten aller 20 proteinogenen Aminosäuren, die ich halt in so einem Nahrungsprotein enthalten habe. Aber jede Aminosäure hat einen unterschiedlichen Kaloriengehalt und der lässt sich eben nicht ganz so einfach berechnen. Ja? Wenn ich jetzt aber den Proteingehalt bzw. den Gehalt von Aminosäuren in einem Booster, der einzelne Aminosäuren enthält, messen würde, würde aufgrund der Messmethode ein anderer Wert rauskommen, als es tatsächlich der Fall ist. Warum? Weil ich messe den Proteinwert in einem Nahrungsprotein und auch in Nahrungsergänzungsmitteln, indem ich nicht das Protein irgendwie messe, sondern ich messe den Stickstoffgehalt. Warum? Jede Aminosäure enthält Stickstoff. Und der Mittelwert aller proteinogenen Aminosäuren, die relevant sind, liegt ungefähr bei 16% Stickstoff. Was bedeutet, wenn ich den Stickstoffgehalt gemessen habe, muss ich das mit dem Faktor 6,25 multiplizieren, um dann den Proteingehalt zu berechnen. Wenn ich jetzt allerdings kein komplettes Nahrungsprotein habe, was 20 Aminosäuren enthalten würde, sondern ich habe nur 3-4 Aminosäuren in einem Produkt, dann wäre das natürlich ein ganz anderer Wert. Wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Volume ins Labor schicken würde und den Proteingehalt messen würde, würde ein ganz anderer Wert rauskommen als die Summe der Aminosäuren. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das kann ich nachvollziehen. Allerdings würde ein ganz anderer Wert rauskommen. Und wenn jetzt jemand uns ans Bein pinkeln wollen würde, ja, und sagen würde, okay, ich schicke jetzt eine Dose Volume von Quantum Leap Fitness ein und gucke, ob da wirklich das drin ist, was draufsteht, und da würde ein ganz anderer Proteinwert rauskommen, als draufsteht, dann hätten wir ein Problem, weil wir dann Verbrauchertäuschung begangen hätten und es nicht deklariert werden kann. Das zur rechtlichen Seite. Die zweite Sache ist, ich habe hier insgesamt in einer Portion Volume maximal 7-8 Gramm reine Aminosäuren enthalten. Wenn ich den Citrullinanteil im Citrullinmalat, den Argininanteil im Argininitrat, das L-Tyrosin und das L-Norvalin zusammenzähle. Maximal 7-8 Gramm pro Portion. Wenn ich jetzt davon ausgehe, 8 Gramm Aminosäuren und den Mittelwert mit 4 Kalorien pro Gramm ausrechne, dann wären das 24 Kalorien. Wenn ich das jeden zweiten Tag mal mache, und das ist schon viel, dann wären das 12 Kalorien pro Tag. Und das ist meiner Meinung nach so wenig, dass es jeder vernachlässigen kann und überhaupt nicht mittracken muss. Das sind vielleicht äquivalent von 2, 3, 4 zuckerfreien Kaugummis und die muss ich auch nicht zwangsweise mittracken. Ja, also das,
vor allem nicht dann, wenn es Verwirrung mit sich bringt.
Ja, vor allem nicht dann, wenn es Verwirrung mit sich bringt. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, 100 Schritte mehr am Tag oder weniger und diese Variation hat ja auch jeder von uns.
Ja.
Also man macht ja auch nicht jeden Tag exakt 10.000 Schritte und wenn ich bei 10.000 Schritten angelangt bin, ich stehe aber mitten im Supermarkt, lasse ich mich mit dem Rollstuhl abholen oder so, weil ich habe ja jetzt meine Schritte voll. Das ist ja auch nicht der Fall. Ne?
Ja.
Also das sind halt solche kleinen Mengen, die ich dann vernachlässigen kann. Und deswegen braucht man das Volume und auch andere Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt keine zusätzlichen Mengen an Kohlenhydraten und Fetten oder richtigen Nahrungsproteinen enthalten, betreffen. Also Volume muss man nicht tracken und auch das Intensity muss man nicht wirklich tracken. Die bisherige Formel des Recoveries, die enthielt eine geringe Menge Dextrose. Das hätte ich tracken sollen, definitiv. Muss ich aber auch nicht, wenn ich es jeden Tag mache, weil wenn ich etwas jeden Tag zu mir nehme, was immer den gleichen Kaloriengehalt hat, ist es ja eigentlich irrelevant. Es ist ja, ob ich jetzt 2000 Kalorien oder 2065 Kalorien zu mir nehme, aber das jeden Tag ist ja eigentlich völlig egal, weil ich basiere ja die Entscheidung, meine Kalorien anzupassen, nicht auf der Zahl, sondern auf meinen Fortschritten.
Ja.
Und ob ich jetzt mit 2000 oder 2065 Fortschritte mache, ist ja eigentlich völlig Latte sozusagen, weil wenn der Fortschritt stehen bleibt, reduziere ich halt von den 2000 Kalorien, die nicht aus den Nahrungsergänzungsmitteln kommen, weil ja die Nahrungsergänzungsmittel immer gleich bleiben. Ne? Also Sachen, die immer gleich in der Ernährung bleiben, immer, jeden Tag bestehen bleiben, beispielsweise Poseidon oder das Recovery Pro, brauche ich nicht mittracken, solange ich sie jeden Tag nicht mittracke. Und das von Anfang an.
Ist natürlich nicht 100% ideal und genau, aber das ist in der Vergangenheit auch immer meine Antwort gewesen auf die Frage, okay, ich habe zu Hause eine Körperfettanteilwaage.
Ja.
Ist die genau? Und sage ich immer, nein, die ist nie im Leben genau. Aber wenn sie immer gleich falsch ist, kann sie dennoch als Indiz genutzt werden,
ja,
um zu gucken, ob man sich in die richtige Richtung bewegt. Nicht ideal?
Ist nicht ideal und ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel, ja, weil wer mein YouTube-Video dazu gesehen hat, der weiß, dass diese Körperanalysewagen auch nicht immer gleich ungenau sind.
Ja, das sowieso. Ne? Sondern, da hast du mal mehr getrunken, dann bist
genau,
ein bisschen schwerer.
Richtig,
aber
das Prinzip ist gleich. Wenn der Standardfehler immer gleich ist,
ja, genau, darauf wollte ich jetzt
dann kann sagen. Er vernachlässigt werden, weil es ist ja dann sozusagen ein Trend, den man davon ableiten will. Ja,
ja, okay, super lange Antwort für ein kurzes, knackiges Thema.
Ja.
Deswegen sind einfach keine Kalorienangaben
mehr drauf. Keine Kalorienangaben mehr drauf.
Und es ist vernachlässigbar.
Genau, die sind Kalorienangaben wären auf Sachen wie Proteinpulver absolut Pflicht und deswegen sind sie auch drauf, weil dabei handelt es sich um Nahrungsmittel. Bei Nahrungsergänzungsmittel müssen wir keine Nährwertangaben machen. Wenn man es jetzt unbedingt mittracken will, 25 Kalorien pro Portion in Form von Eiweiß. Aber wie gesagt, also das ist wirklich absolut zu vernachlässigen.
Yes. Okay, kleine Side-Info noch. Wir haben ja quasi unter Quantum Leap, unter dem Deckmantel der Booster, an zwei Produkten gearbeitet. Jetzt ist das Volume ab diesem Wochenende endlich wieder erhältlich und Volume ist quasi das Go-To-Produkt für mich und für dich ja auch. Jetzt gibt es aber natürlich noch diese eine etwas schärfere Stufe vom Intensity.
Ja.
Das ist ja leider auch schon sehr lange weg. Es ist aber nicht tot, sondern das Intensity lebt auch noch mehr oder weniger. Wie steht es dazu und kannst du uns da vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was uns da erwartet?
Ja, wenn du sagst, es lebt mehr oder weniger, ich würde es vergleichen mit einem Küken, was gerade noch im Ei ist, aber auf jeden Fall noch schlüpfen wird,
ja,
weil es ist fertig entwickelt. Wir sind noch in der Produktion, da gibt es gerade die weltweite Lage, lässt es nicht anders zu, Lieferschwierigkeiten mit ein, zwei Rohstoffen. Allerdings wird auch das Intensity wiederkommen für die Leute, die dann wirklich mit ein bisschen Koffein arbeiten wollen, beispielsweise etwas früher am Tag oder dann auch mal an Tagen, an denen ich wirklich sage, okay, heute brauche ich mal ein bisschen mehr Koffein, weil ich habe vielleicht nicht den besten Schlaf gehabt, kann aber am nächsten Tag schön ausschlafen und meine Regeneration fördern oder und so weiter. Für die Leute wird auch das Intensity wiederkommen, auch überarbeitet in einer Formel, die auch besser synergistisch abgestimmt ist.
Vielleicht auch hier nochmal als Hinweis, auch wenn im Intensity Koffein ist, wir haben tatsächlich den Koffeinanteil aber gesenkt.
Genau, wir haben ihn gesenkt.
Und wir reden hier nicht von diesen horrenden Summen, von denen wir ganz eingangs gesprochen haben.
Nein, absolut. Also wir haben den Koffeinanteil gesenkt, weil es eben dafür sorgen soll, die Alltagsmüdigkeit loszuwerden, aber nicht dafür sorgen soll, dass es die Regeneration maßgeblich beeinträchtigt. Ja? Also auf jeden Fall auch da alles darauf abgestimmt, langfristigen Progress zu ermöglichen und zu fördern.
Yes. Also in diesem Sinne, viel Wissenschaft in einem einfachen Produkt, aber das steckt dahinter. Die genauen Zutaten bzw. genauen Mengen werden ab Samstag ebenfalls veröffentlicht mit diversen Studienzitierungen zur optimalen Zufuhr. Könnt ihr euch also super gerne einlesen, wenn ihr noch nerdiger und tiefer in die Thematik einsteigen wollt. Das Ganze erscheint wieder in drei leckeren Geschmäckern. Apfel, das ist diesmal ein nicht ganz so grüner Apfel, aber Apfel ist mein absoluter... Das ist roter Apfel. Das ist mein absoluter Favorite. Holt euch auf jeden Fall Apfel, dann Orange und Waldbeere und als kleine Besonderheit für dieses Wochenende, also ab dem 24.09. ist es soweit und als kleine Entschädigung wird es dieses Wochenende das Volume für nur 29,99 € geben, anstatt 35,99 €. Also wir haben hier einen kleinen Einführungsrabatt, auch als Entschuldigung, dass es so lange gebraucht hat. Nichtsdestotrotz, das Warten hat sich gelohnt und ja, in meinen Augen der perfekte Pre-Workout-Booster für jetzt in den nächsten Jahren. In diesem Sinne, Simon, danke dir für deine Erklärung.
Ja, sehr gerne.
Danke dir für deine Mühen der letzten Monate. dass sich das Produkt jetzt so manifestieren konnte, ist der absolute Hammer. Und ja, das letzte Wort gehört dir.
Ja, also wer jetzt nicht ganz folgen konnte in meiner Erklärung der ganzen Inhaltsstoffe, der kann das ab Samstag auf jeden Fall nochmal auf der Website nachlesen. Da habe ich das alles nochmal ganz genau runtergeschrieben mit Quellen, Hinweisen und sogar Abbildungen, die das Ganze verdeutlichen. Also da gern nochmal reinschauen und auf jeden Fall ein Feedback dalassen, falls ihr den neuen Volume probiert habt. Auf jeden Fall eine Bewertung im Shop dalassen, damit wir auch sehen, ob er euch gefällt oder nicht und dann auch anderen Leuten bei der Kaufentscheidung hilft. Und mich hat es wieder gefreut, wieder im Podcast dabei sein zu dürfen. Wird sicherlich nicht das letzte Mal sein und damit verabschieden wir uns.
Mit Sicherheit nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.